Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jens Jessen, Redakteur im Feuilleton der Zeit. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Alle reden über das Wetter, wir auch. Heute bis zu 39 Grad. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich fühle schon die Hitze, das kann man nicht anders sagen. Eine gewisse Tendenz zur reptilienhaften Verlangsamung muss ich auch an mir feststellen.
Sie sind aber wie immer schnieke angezogen, mit Hemd, mit Anzug, heute allerdings ohne Krawatte, aber Einstecktuch ist auf jeden Fall da. Wir besprechen gleich die Hitze als ästhetisches Problem. Es geht um die richtige Kleidung und ich erlaube mir eine kleine ästhetische Provokation, Herr Jessen. Sie dürfen unseren Hörerinnen und Hörern gleich mal beschreiben, was Sie an mir sehen. Und ich ahne, es wird Ihnen nicht gefallen. Es ist heiß heute. Ich habe mich gerade ein bisschen umgezogen, lieber Jens Jessen. Sie dürfen dem geneigten Publikum gerne beschreiben, was Sie sehen. Und ich ahne, es gefällt Ihnen nicht.
Das will ich so nicht sagen. Das ist ja also was ist geschehen? Was haben Sie am Radio nicht gesehen, nicht sehen können? Corbinian Frenzel erschien genauso wie ich mit einem sehr schönen Jackett und einem viel besser gebügelten Oberhemd und hat dann angefangen abzulegen und sitzt nunmehr im Feinripp vor mir und mit Flipflops an den Füßen.
Genau, Badelatschen könnte man noch schlimmer sagen.
Sind Sie so in diesem Zustand noch arbeitsfähig? Das ist doch die Frage.
Genau, das ist ja gerade die Frage, die sich heute vielen stellt. Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. In welchem Zustand ist man eigentlich arbeitsfähig und was würde man gerne ablegen? Ich gebe zu, ich moderiere sonst so nie und würde das auch nicht tun. Aber diese Frage stellt sich natürlich schon. Und ich komme auf Sie auch in der Hinsicht, weil Sie mal vor einigen Jahren einen Text geschrieben haben, in dem Sie sich Sorgen darüber gemacht haben, wie wir doch alle Form und Kultur verlieren, wenn es ein bisschen zu heiß wird.
Ja, das ist natürlich so eine allgemeine, vor allem übrigens deutsche und nordamerikanische Tendenz. Das ist ja nicht in allen Weltgegenden gleichermaßen zu beobachten. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals geschrieben habe.
Ich habe so ein paar Zitate, zum Beispiel, Herren sollten ihre Achseln niemals zeigen. Dagegen verstoße ich jetzt, aber ich halte die Arme runter, keine Sorge.
Gut, nun vielleicht muss man unseren Hörern auch erläutern, dass sie eine sehr gute Figur haben. Und das ist so ein höchst undemokratischer Faktor, der aber natürlich auch irgendwie mitspielt. Also manche Leute können es sich leisten, abzulegen und andere weniger. Nein, ich will sagen, bei meiner Auffassung oder Einschätzung dieser Problemlage hat sich geändert. Ich selber brauche so ein gewisses Maß an ordentlicher oder für mich normaler Kleidung, um arbeitsfähig zu bleiben und auch arbeitswillig. Ich muss mir das verordnen, sage hier, das ist jetzt Dienst und ich bin nicht am Strand. Okay, wenn ich mich so anziehe wie am Strand, dann arbeite ich nicht mehr anständig, habe auch dazu auch keine Lust mehr.
Große, ganz konkrete Frage, die sich vielen stellt, übrigens auch hier im Deutschlandfunk Kultur, im Newsroom und drumherum. Wie ist es mit kurzen Hosen? Fangen wir mal bei Männern an. So, ich halte auch gerade eine hoch, das Modell, das ich auch sicherlich tragen werde, aber noch nie bei der Arbeit getragen habe.
Nein, werden Sie wahrscheinlich auch nicht tun. Das ist übrigens eine ganz ordentliche, nicht ganz ein bisschen so zwischen Shorts und Bermudas, kein ästhetisches Problem in so einem Mintgrün.
Okay.
Nein, es gibt ja auf den Bermudas seit mehreren Generationen schon die Sitte, die danach benannten Bermuda-Shorts, die gehen bis zu den Knien zu tragen und dazu übrigens weiterhin Krawatte oder einen Blazer oder so etwas. Was sehr lustig ist, weil die Bermudas ja kein Klima haben, was besonders heiß ist. Also auf keinen Fall erreichen sie dort Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade haben. Also man kann fast alles so ins ordentliche und auch ästhetisch erfreuliche umdeuten, umwandeln. Das Problem ist doch nur, wenn Leute, oder ich finde, das Problem entsteht, wenn man denkt, eben bestimmte Wetter- und Temperaturlagen erlauben, sich sozusagen einfach gehen zu lassen, fallen zu lassen, sich dem auszuliefern und so eigentümlich. willenlos zu erscheinen. Ich glaube, das ist der sozusagen der tiefere Grund, warum das ästhetisch empfindlicheren Menschen aufstößt, weil es so es wird wie eine Kapitulation, ein Mangel eigentlich an natürlichem Stolz und Selbstbewusstsein.
Wirklich gut erzogene Menschen schwitzen nicht, haben Sie damals geschrieben. 2012 ja, war das. Da waren aber Sommer, glaube ich, auch so im Durchschnitt wahrscheinlich so 5 bis 10 Grad weniger warm als heute. Sie haben aber auch noch was anderes gemacht. Ich habe ja gerade schon gesagt, kurze Hosen bei Männern. Gucken wir mal auf Frauen. Da haben Sie geschrieben, rasierte Achseln und Beine müssten schon das Mindeste sein, wenn man die denn auch zeigt. Jetzt ist ja so ein bisschen debattenmäßig Zeit vergangen seit 2012. Würden Sie das nach MeToo nochmal schreiben?
Ja, das hat mit MeToo nichts zu tun oder hat vielleicht sogar etwas damit zu tun. Und auf jeden Fall ist auch das ein Zeichen von Selbstachtung und Selbstbewusstsein und
aber keines, das kann man natürlich keines, andersrum werden.
Man könnte also das sagen, das, ist aber, ist, das ja. hat aber nichts mit MeToo zu tun, sondern wäre eine Debatte aus alten Zeiten, aus dem Hippie-Jahrzehnt der 70er oder späten 60er, wo man sagte, ja, das ist eben Unterwerfung der Frau unter männliche Blickweisen oder gar unter bürgerliche Unterdrückungsgewohnheiten. Ich halte das für Unfug. Schauen Sie nur auf Länder, in denen es um die Emanzipation nicht schlechter, vielleicht sogar besser bestellt ist. Also ich denke etwa an Frankreich, wo ja die Frauen eine eher größere Rolle in der Öffentlichkeit spielen als bei uns.
Und
dort würde keine darauf verzichten, diese Art von Körperpflege
zu demonstrieren. Das muss ich mir aber ganz selbstkritisch auch an meiner Adresse sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Traum des liberalen deutschen Mannes, dass wir Emanzipation so kriegen wie bei den Französinnen. Also wunderbar attraktiv und dabei total selbstbewusst. Ich glaube, das ist auch ganz häufig ein Klischee.
Wahrscheinlich. Was ist nicht ein Klischee? Andererseits stimmen ja die meisten Klischees auch wieder. Nein, es hat nichts damit, nicht mit Attraktivität in erster Linie zu tun. Ich finde, es ist wirklich eine Frage der Selbstachtung, ob man sein Äußeres so ein bisschen steuert.
Ich habe gerade noch mal den Einwurf meiner Redakteurin bekommen. Ich meine, das ist gerade gesagt, aber ich sage es noch mal deutlich. Sie sagt, nicht rasieren ist ein feministischer Akt.
Ja, das würde ich bestreiten. Also ein intelligenter Feminismus wird sich überhaupt nie auf solche äußerlichen Dinge einschießen.
Okay, ich glaube, das müssen Sie beide gleich nochmal besprechen. Ich nutze die Zeit, um mich wieder anzuziehen und... Tja, wirklich gut erzogene Menschen schwitzen nicht.
Nein,
das war ein ironischer Satz damals.
Ne? Das ist ein Zitat. Das hat Angehörige einer älteren Generation, meiner Großmütter, die waren der Meinung, wer gut erzogen ist, schwitzt nicht. Das war so ein typischer, aber natürlich auch ein bisschen lustig gemeinter Satz aus dem Inventar bürgerlich-schwarzer Pädagogik.
Herr Jessen, die SPD probiert es heute ein drittes Mal. Die Trennung von Mitglied Thilo Sarrazin, ein Parteiausschlussverfahren, diesmal begründet mit seinem jüngsten Buch, mit dem immer gleichen Thema, der aus seiner Sicht fortschrittsfeindliche Islam, den es in irgendeiner Form zurückzudrängen und zu bekämpfen gilt. Ich bin fast verlockt zu sagen, es lohnt sich eigentlich gar nicht darüber zu reden, haben wir häufig genug getan, aber es ist ja gerade insgesamt eine große Frage im politischen Raum, gerade auch bei der CDU, wie viel Abgrenzung brauchen wir gegen rechts? Haben Sie eine klare Linie, die Sie ziehen?
Also ein Punkt dieser Linie, auf dieser Linie, einer der wichtigsten Punkte, sind rassistische Gedanken, die man definitiv nicht dulden kann, und verwandte Gedanken. Also wann immer es darum geht, kollektive Identitäten dem Einzelnen zuzudiktieren, ohne Ansehen der Person, ist eine, nach meiner Meinung, diese Linie überschritten. Das darf man nie dulden. Wahrscheinlich gibt es noch andere Sachen, die mir jetzt nicht spontan einfallen, aber dieses sozusagen das ungerechtfertigte und meistens hasstriefende Zuweisen von Kollektividentitäten ist ein No-Go.
Ist das bei Sarrazin erreicht?
Ja, ist, wenn man seine letzten Bücher gelesen hat, das ist erreicht.
Das heißt, raus aus der SPD?
Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich weiß, Sarrazin ist natürlich sozusagen ein sehr prominenter Mann eben und insofern für die SPD besonders ärgerlich. Nun könnte man sich aber leicht vorstellen, dass es solche und verwandte Positionen in einer doch immer noch mitgliederreichen Partei auch sonst gibt. Also es ist immer die Frage, wie viel Clowns am Rand man eben bereit ist auszuhalten.
Ja, zumal wenn sie immer weniger wichtig wären. Aber das wäre dann natürlich auch fast schon eine strategische Frage, wie viel Aufmerksamkeit gibt man eigentlich einer solchen Sache? Da sind wir im Feld.
Auf jeden Fall ist er ein, um noch das diesen Gedanken anzufügen, aus Sicht der SPD eben ist er jemand, der jedenfalls nicht Werbung macht für SPD-Positionen oder SPD-Politik, sondern er macht letztlich als SPD-Mitglied Werbung für ein ganz anderes Milieu.
Er nimmt ja für sich selbst, jetzt kriegt er doch mehr Prominenz, aber nein, es ist eigentlich nur ein Vehikel jetzt, weil er nimmt für sich in Anspruch, ja ein Sozialdemokrat zu sein und auch ein guter Sozialdemokrat zu sein. Es ist ja nicht so, dass die Entfremdung von seiner Seite fühlbar für ihn stattfindet. Und man könnte, und das ist jetzt die größere Aufhängung, auch sagen, mit Blick zum Beispiel auf die dänischen Sozialdemokraten, die gerade eine Wahl gewonnen haben, mit einem fast schon sarrazinischen Konzept, gesellschafts- und sozialpolitisch klassisch sozialdemokratisch links, bei Migrationsfragen allerdings klar rechts, mit der Idee, eine solidarische Gesellschaft ist nur möglich, wenn der Sozialstaat nicht überfordert wird durch Einwanderung.
Ja, also wenn man es so sagt, nicht überfordert wird, dann würde ich zustimmen. Mhm. Aber eben eigentlich wird ja diese Art, wird ja Einwanderung und Solidarität überhaupt gehasst in diesem Konzept. Und eben da, das würde ich bestreiten, dass die SPD, auch wenn sie sozusagen traditionell eben für die Rechte und Interessen der Arbeiterklasse einzustehen hat, hat sie doch immer eine internationalistische Seite gehabt und darauf großen Wert gelegt. Und sie war nicht bereit, eben sozusagen die Ressentiments der zu kurz gekommenen zu pflegen, sondern es gehört eine Idee so eines Bildungs- und Sozialbildungs. Auftrages gehört auch dazu. Und der eigentliche Verrat an diesem Kerngedanken der Sozialdemokratie ist in Dänemark geschehen. Denn das, was die vertreten, ist ein Phänomen, was die Politologen Skandinaviens schon länger kennen. Und das hat einen Fachausdruck und das nennt man Wohlfahrtsstaatschauvinismus. Und das heißt, was wir zu verteilen oder umzuverteilen haben, geht an unsere Leute und nicht an die armen anderer Länder.
Ich glaube, in der früheren politischen Geschichte gab es dafür das Begriffspaar Nationalsozialismus. Aber vielleicht geht das ein bisschen weiter.
Ja, wenn man das Wort auseinander nimmt, trifft man das klar, sicher.
Die Union hat ja eine ungleich größere Debatte am Haken, gerade wenn man das mal mit dieser Sarrazin-Frage vergleicht, mögliche Kooperation mit der AfD. Es soll nicht einmal einen Kaffeeplausch im Kommunalparlament geben, sagt Markus Söder. Und ist damit so ungefähr der Einzige, der Annegret Kramp-Karrenbauer im Moment offen unterstützt. Alle gegen AKK, schreibt die Bild-Zeitung heute. Liegt sie denn falsch mit diesem klaren Abgrenzungskurs?
Auch das hängt so ein bisschen davon ab, wie man ihn formuliert. Also diese Formulierung, nicht mal ein Kaffeeplausch, ist dusselig. Ich bin sehr für Kaffeeplausch. Auch Kaffeeplausch mit Leuten, deren Gesinnung und Politik man streng ablehnt. Sprechen soll man immer. Das finde ich ganz falsch, das nicht zu tun. Die Frage aber für eine politische Partei ist, will man Absprachen oder sogar Koalitionen zulassen? Und da hat sicher die Kramp-Karrenbauer völlig recht und andere, das wäre der Untergang.
Naja gut, aber nach dem Kaffee kann natürlich dann auch gerade auf kommunaler Ebene auch mal kommen, dass man sagt, das können wir ja gemeinsam beschließen. Und da denke ich eben, wenn AfD und CDU, sei es in Mecklenburg, da gibt es jetzt erste Fälle, sei es anderswo feststellen, bei Sachfragen, man ist gar nicht so weit auseinander. Dann frage ich mich, ob dieses Aufbauen, dieses Cordon sanitaire, ja, also so eines Abschirrriegens, am Ende nicht Demokratie schädlicher ist. Es müssen die Wähler entscheiden, ob ihnen das gefällt, dass CDU und AfD möglicherweise hier und da gleiche Positionen haben. Aber
also ich glaube, dass vor allem auf kommunaler Ebene und vor allem Verwaltungsfragen betreffend eben dieser Fraktionszwang unglücklich ist. Das muss immer möglich sein, dass man auch mit Gegnern, auch mit Leuten dann mit der Union, mit Leuten aus der Linkspartei oder mit wem auch immer in der Sache gemeinsam abstimmt. Das muss immer möglich sein. Aber etwas anderes ist eben irgendwie etwas weitergehende oder gar strategische Allianzen zu schmieden oder gar Kabinette zusammenzubilden. Das sollte man auf keinen Fall.
Da gibt es im Fall des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eine wichtige Nachricht. Der Tatverdächtige Stefan E. hat ein Geständnis abgelegt. Er habe allein gehandelt, das hat der Mann gesagt, der ein aktenkundiger Rechtsextremist ist. Jens Jessen, weiter an meiner Seite vom Feuilleton der Zeit. Ob das stimmt, diese Einzeltäterschaft, das müssen natürlich die Ermittlungen klären, das muss letztendlich das Gericht entscheiden. Aber jenseits der rein juristischen Frage, es bleibt ja die Frage nach der geistigen Mittäterschaft. Bei der RAF nannte man das, dieses Umfeld und was da herrschte, klammheimliche Freude. Haben wir das rechts bisher unterschätzt?
Ja, ganz sicher haben wir das unterschätzt. Ganz sicher. Aber wahrscheinlich eben so beflügelt von einer irrwitzigen Hoffnung, dass es zum Äußersten dann doch niemals oder nur sehr selten oder dann wenigstens jetzt nicht gekommen sein sollte, könnte.
Aber interessant
ist ja mehr eine Hoffnung als alles andere. Und die hat vollständig getrogen.
Aber warum trügt diese Hoffnung so? Das fand ich interessant in diesem Fall einmal mehr. Wir haben das bei den NSU-Morden par excellence gesehen über viele Jahre. In diesem Fall wieder, da gab es diesen Mord an dem Regierungspräsidenten. Und es gab ja schon irgendwie die Vermutung, die leise Vermutung, dass sein Engagement gegen rechts eine Rolle spielen könnte. Es gab Drohungen, aber in der ersten Welle der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung, wurde das geradezu richtig zurückgestellt, weggedrückt, dieser Gedanke, dass das möglich sein konnte.
Jedenfalls hat man sich so artikuliert. Also meine erste Intuition war sofort, das ist eben die Konsequenz dieser ja zum Teil unglaublichen Hassausbrüche gegen ihn, die es im Netz gegeben hat. Und da habe ich mir gedacht, irgendein Idiot wird sich schon finden lassen, der das ausagiert. Und ich könnte mir denken, da man ja nie so besonders originell ist, dass die meisten Leute sich das genauso gedacht haben, aber so nicht sagen wollten. Einfach weil es zu unerfreulich wäre.
Okay, aber wir bei anderen unerfreulichen Fällen neigen wir dann schneller dazu. Ich will das gerne spiegeln mit einem anderen Fall, der heute seinen Prozessauftakt erlebt in Freiburg. Da gibt es den Prozessauftakt wegen der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen. Die mutmaßlichen Täter sind Flüchtlinge. Als diese Tat bekannt wurde, da reichte der Verdacht alleine für eine Riesenempörungswelle. Und da frage ich mich halt wieder, messen wir damit zweierlei Maß? Das berühmte rechte Auge, das blind ist?
Wäre schon denkbar. Man sagt es jenen. Auch das sagt man oft, dass es so ist. Und
aber auch wir sind hier, um jedes Sprichwort zu hinterfragen und jedes geflügelte Wort.
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, dass in diesem Falle eben natürlich Ressentiments sofort abrufbar waren, die ja dann leider eben auch in der Sache nicht getrogen haben, wenn sie auch in sich natürlich als Generalverdacht gegen eine Gruppe von Menschen eben unerträglich sind. Im Falle hier dieses politischen Mordes, ist es ja so, dass darüber so richtig, mal abgesehen eben von den ganz bösen Fanatikern, hat das kein Zustimmungspotenzial gehabt, nichts abrufen können. Weil ich auch glaube, dass die Leute, die sozusagen zum professionellen Kern der AfD gehören beispielsweise oder der allgemein der Flüchtlingsfeinde und Einwanderungspolitik missbilliger, eben dass die sich solche Dinge weder vorstellen können noch anregen würden.
Glauben Sie nicht? Eben, also das ist der politische Vorwurf, der auch im Raum steht. Nein, unter anderem ja auch von Annegret Kramp-Karrenbauer sehr emotional hervorgehoben in der Begründung, warum man auch nicht mit der AfD zusammenarbeiten könne, weil sie
gut, ich spreche von dem professionellen Kern. Aber um diesen herum gibt es natürlich Sphären, ausgedehnte Sphären und Milieus, seit 2 Jahren eine unfassbare Enthemmung beobachten können. Und dass das irgendwann ausagiert wird, das ist fast unausweichlich. Insofern ist auch dieses Wort Einzeltäter fast überflüssig. Mag er das allein organisiert haben, wissen wir nicht, vielleicht nicht mal das, aber nehmen wir es mal an, dann ist es doch keine isolierte Tat, sondern sie hat stattgefunden in einem semantischen Umfeld, mindestens semantischen Umfeld, in dem sie Sinn und Legitimation bekommt. Insofern ist Einzeltat sinnlos. Auch, es ist keine Einzeltat.
Genau, aber dennoch wird sie natürlich stark so wahrgenommen. Wir hatten den Fall von Anders Breivik in Norwegen. Ganz krass im Kontrast zu den islamistischen Attentätern, die wir ganz häufig haben, wo man wahrscheinlich, wenn man sich die Situation anguckt, auch eigentlich sagen müsste, da ist jemand ohne großen Hinterbau unterwegs gewesen, aber mit einem großen ideologischen Konzept im Rucksack. Mhm. Was ich bei dem rechten Terror, den wir da jetzt erleben, so perfide finde, er kommt so bekenntnisfrei daher. Also wenn ich nochmal diesen Vergleich aufmache zur RAF, all die Konvolute, die da abgeliefert wurden, ellenlange Briefe mit Begründung, warum man das tut und warum man diesen Repräsentanten des Staates nun eben meucheln musste. Schon beim NSU, auch jetzt hier wieder, stilles Abknallen. Das ist ja eigentlich der wahre Terror.
Das ist der wahre Terror, wenn auch nicht der traditionelle Terror. Der traditionelle Terror, zum Beispiel der russischen Anarchisten Ende des 19. Jahrhunderts, setzte ja immer auf die symbolische, wenn nicht gar allegorisch lesbare Tat. Aber das ist hier ganz anders, und zwar aus zwei Gründen. Erstens eben die Herleitung, die Motivation ist denkbar simpel. Sie bedarf keines theoretischen Aufwandes. Wir wollen einfach keine Fremden aus und keine Freunde der Fremden. Da brauchst du keine langen Schriftsätze. Und das Zweite, die Tat selber ist ihr Sinn. Also sie wollen solche Leute wie Lübcke eben weghaben. Das muss nicht symbolisch ausstrahlen, höchstens im Sinne einer allgemeinen Einschüchterung.
Jens Jessen ist bei mir, Shitstorm-erprobter Feuilletonist, zuletzt als sie Teile der MeToo-Bewegung als feministischen Volkssturm bezeichnet haben. Ich habe mir mal ein Zitat rausgesucht. Mhm. Das sage ich auch nur, lieber Herr Jessen, weil wir beide einmal mehr über Gleichberechtigungsfragen sprechen müssen heute. Hintergrund ist eine Studie über Frauen im Fernsehen, prominent begleitet von der Schauspielerin Maria Furtwängler und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, durchgeführt von der Rostocker Medienforscherin Elisabeth Prommer, die das herausgefunden hat über die Präsenz von Frauen in Film und Fernsehen in Deutschland.
Wir haben also erstmal ein krasses Missverhältnis Männer und Frauen. Auf eine Frau kommen zwei Männer. Dann verschwinden Frauen ab 30 und nicht nur in der Fiktion, sondern tatsächlich auch als Sprecherinnen, nicht als Moderatorinnen, da nicht unbedingt als Nachrichtenmoderatorin, aber als sichtbare Journalistinnen, Expertinnen und alles, was wir am Bildschirm sehen.
Elisabeth Prommer, die Direktorin des Instituts für Medienforschung an der Uni Rostock, sie sagt das. Was sagen Sie, Jens Jessen?
Das ist sicher richtig. Also vielleicht muss man ein Stichwort in Ihrer Anmoderation richtig stellen oder wenigstens modifizieren. Ich bin ja überhaupt gar kein Feind der Gleichberechtigung. Ich halte das für ein extrem wichtiges Anliegen. Ich bin ein Feind des sogenannten Differenzfeminismus, der eben es nicht auf Gleichheit abstellt, sondern eben Unterschiede identitätspolitisch dramatisiert. Mhm. Das war der Vorwurf meines Artikels.
Das heißt jetzt an dieser Front, also wenn wir mal da bleiben, ich weiß, ich habe es damals gelesen, ich habe sie wohlwollend gelesen, deswegen musste ich da nicht stürmen. Ich glaube, andere haben sie da auch vielleicht falsch verstanden. Aber gut, das ist die Debatte, die lief, die Debatte, die läuft. Es ist ja entlang der Frage, brauchen wir mehr Frauenfiguren im Fernsehen, im deutschen Fernsehen?
Ja, unbedingt, natürlich. Obwohl ich ein bisschen verblüfft bin, eben weil der sicher richtige statistische Befund eben nicht meiner subjektiven Wahrnehmung entspricht. Die ist nämlich stark bestimmt durch die sehr vielen starken Schauspielerinnen oder zum Beispiel die Figuren in vielen Serienkrimis, wo ja die entscheidenden und die Sendung beherrschenden Kommissare eben oft weiblich sind oder inzwischen eigentlich alle, die eindrucksvoll sind, sind weiblich und auch keineswegs immer jung.
Mhm. Aber jetzt haben Sie gesagt, nach Ihrem Eindruck, und ich sage das nicht nur an Ihre Adresse, sondern auch an die eigene, vielleicht ist genau ja auch das Problem. Also wenn wir Männer auf sowas schauen, dass wir denken, ja, ist ja ganz normal, weil das natürlich wahrscheinlich auch eher unserer Welt entspricht.
Mag sein.
Ist natürlich, ich will gleich einschränken, das ist natürlich dann auch super schwierig, wenn man das
ist diesen sicher, Befund alles hat. Ist subjektiv und durch irgendetwas verzerrt. Festzuhalten ist, dass ich beifällig und mit Vergnügen sehe, dass sozusagen die auch von den Drehbüchern her stark entworfenen Figuren zunehmend weiblich sind. Dass das statistisch sich nicht abbildet, ist aber wahrscheinlich auch gar kein Widerspruch. Es ist wahrscheinlich, das liegt das Problem daran in der mangelnden Selbstverständlichkeit. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Und das fängt mitunter schon früh an. Die Forscherinnen und Forscher haben sich da auch genauer angeschaut, wie das eigentlich im Kinderfernsehen ist. Wir hören nochmal die Wissenschaftlerin Elisabeth Prommer.
Was auf 1:2 im Kinderfernsehen ist, das Ungleichgewicht noch größer, 1:3. Alle, die im Kinderfernsehen uns die Welt erklären, die Checker, Tobis und Kahns, sind Männer. Und wir haben sogar noch ein Ungleichgewicht bei gezeichneten Tieren, Fantasietieren zum Beispiel. Also 9 von 10 Tiere sind männlich. Das heißt, ich als Mädchen, junge Frau oder erwachsene Frau, habe viel weniger Vielfalt für mich, viel weniger Möglichkeiten. Also ich komme eben gar nicht vor als die Wissenschaftlerin, als die Richterin, die sogar im echten Leben häufiger vorkommt als im Fernsehen. Also ich habe eingeschränkte Möglichkeitsräume, ich sehe gar nicht die Beispiele, ich sehe dann super sexualisierte Kinder, gezeichnete Kinderfiguren. Also die jungen Figuren sind zu 75% normal, Mädchenfiguren sind zu 75% nicht erreichbar. Also entweder anatomisch gaar nicht möglich, weil sie so eine dünne Taille und so breite Hüften haben, oder in dem Supermodel Heidi Klum Bereich.
Der Befund von Elisabeth Prommer, der Wissenschaftlerin, die diese Studie unter anderem mit anderen zusammen erarbeitet hat. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, ich drehe den Spieß mal um. Vielleicht nimmt sie als Frau das auch so wahr, diese Bilder, dass die Frauen so unerreichbar sind und die Männerbilder so normal. Vielleicht würde ein Mann das ganz anders sehen.
Kann auch sein. Also was mich dabei beschäftigt bei diesem Befund ist erstens, wo kommen eigentlich diese Zeichentrickfilme her? Wo werden die eingekauft? Vielleicht in Welten, in denen solche Überlegungen, wie wir sie jetzt anstellen, überhaupt nicht angestellt werden. Wo einfach ein Markt und die Klischees des Markts beliefert werden. Und das wird halt dieser ganze, ich meine, das ist ja zum Teil auch einfach Schrott. Also dieser ganze Schrott wird gedankenlos eingekauft und hier weggesendet.
Aber das wäre ja gerade der Appell, dann zu sagen, Achtung, Schrott prägt dann auch Bilder fürs ganze Leben letztendlich.
Ja, sicher. Das ist gefährlich. Es ist genauso ärgerlich wie dieses immer beklagte, aber niemals korrigierte, übertriebene Gendern von Kinderkleidung. Also man wird ja wahnsinnig, wenn man Sachen einkauft und sieht, was das für, in welchem Maße dort Geschlechterdifferenzen in der Kinderkleidung dramatisiert werden. In völlig verrückten Weise. Und zwar übrigens nicht nur in Farben und Formen, sondern auch in Stoffen. Also sie kriegen leicht Baumwollkleidung für Jungs und die Mädchen müssen Kunstseide und Acryl anziehen.
Es gibt, ich mache jetzt mal Werbung, meine beiden Töchter, 7 und 9, singen das unglaublich gerne. Ein Lied von Sully Pushpan, einer wunderbaren Kinderliedmacherin. Ich habe die Schnauze voll von Rosa. Mehr Frauen ins Fernsehen. Jens Jessen, abschließende Frage, müssen die dann eigentlich rasierte Beine haben?
Das hängt davon ab, wie man die Rolle anlegt. Das kommt darauf an, was für einen Charakter man zeichnen möchte.
Diplomatische Antwort. Sprechen wir noch über ein großes Projekt, das ganz lange sehr vorbildlich war, in zweierlei Hinsicht, im Kostenrahmen und auch im Zeitplan. Die Rede ist vom Berliner Schloss, vom Humboldt-Forum. Dass es später wird mit der Fertigstellung, nicht mehr dieses Jahr, das ist seit wenigen Wochen klar. Jetzt berichtet die FAZ heute, es wird wohl erst 2021 endgültig soweit sein. In etwa 3 Stunden gibt es eine Pressekonferenz, die das bestätigen dürfte. Frage an Jens Jessen vom Feuilleton der Zeit, früher unter anderem auch Feuilletonchef der Berliner Zeitung. Ist das ein Drama oder ist das eigentlich erstmal normal bei einem so großen Projekt?
Ja, das ist überhaupt kein Drama. Aber sehr interessant ist eben, dass es als solches zum Teil wahrgenommen oder kommentiert wird. Und zwar warum? Weil es eben der zuzuspitzen scheint, was das eigentliche Problem dieses Gebäudes ist, dass es nämlich keine zwingende Nutzung hat.
Also, dass man das
Klagen über diese verständliche und auch nicht besonders aufregende oder bestürzende Verzögerung, eben darin verschlüsselt sich das Unbehagen, diesen gewaltigen Bau zu haben und im Grunde immer noch keine zwingende Nutzung,
also sondern Sie meinen dieses Potpourri, ein kleines bisschen Berliner Stadtgeschichte, ein bisschen Weltkulturerbe, wo man aber auch nicht genau weiß, wie viel von dem Geklauten gibt man eigentlich zurück.
Das ganze, der ganze Aufgabenbereich, der sich in dem hochtrabenden Namen Humboldt-Forum ankündigt. Also das weiß man letztlich, ich habe es nie verstanden, was das Humboldt-Forum eigentlich sein soll.
Ein Begegnungspunkt.
Also ich weiß, was sie damit machen wollen, aber
die Weltkulturen, die sich da zeigen, die Sammlungen, die bisher weit weg der touristischen Ströme in Dahlem sind. Ja, aber Sie haben recht. Und ich muss da jetzt auch gar nicht dagegen sprechen, denn genau das habe ich auch an vielen Stellen in dieser Sendung schon kritisiert. Also im Prinzip, man baut erst dieses Gebäude und dann überlegt man, was reinkommt. Ja, gleichzeitig könnte aber das natürlich auch die Chance sein, also so ein bisschen Berlin der 90er Jahre. Ups, guck mal, da ist ein großes Gebäude, was können wir denn damit machen? Und vielleicht erwächst ja was ganz Wunderbares daraus.
Das kann sein, das darf man nie ausschließen. Das wäre natürlich ganz toll. Aber zunächst mal ist es, finde ich, es bedenklich, weil man hat niemals Architektur geschaffen ohne eine konkrete Bauaufgabe. Eben diese, die kann dann später durch was anderes substituiert werden, was aber meistens ganz gut passt. Also im Falle der ja sowieso bestreitbaren Praxis der Rekonstruktionen könnte man als Gegenbeispiel das Potsdamer Stadtschloss anführen, weil in diesem Falle das eine vollständig logische Umnutzung oder Nachnutzung erfahren hat durch den Potsdamer Landtag.
Als Landtag, als Parlament Brandenburg.
Ja, weil da einfach sozusagen das alte Machtzentrum eines Staates durch ein neues Machtzentrum ersetzt worden ist. Das ist irgendwie auch ikonografisch und baugeschichtlich schlüssig. Parlamentsgebäude neigten, auch als sie als solche gebaut wurden, dazu, schlossartig auszusehen. Das ist schlüssig. Mhm. Aber das mit dem Berliner Stadtschloss, da ist irgendwie der Wurm drin.
Die gute Nachricht ist, man hat jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, konzeptionell zu schärfen. Ende 2021, das ist die Nachricht, die es wahrscheinlich in etwa 2 Stunden offiziell geben wird. Humboldt-Forum Berliner Stadtschloss verspätet eröffnet. Wir, würde ich vorschlagen, gehen jetzt in die Sauna, also raus aus dem Studio, raus auf die Straße. Danke für Ihren Besuch heute.
Das war mir ein Vergnügen.